ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und wir gehen jetzt in die Oper. Aber keine Angst, nur ganz kurz. So könnte es nämlich in ein paar Jahren klingen, da wo es jetzt noch relativ trist und grau ist, auf dem Barkenhöft nämlich. Da soll Hamburgs neue Oper entstehen. Die Bürgerschaft soll dafür heute den Weg freimachen. Aber könnte auch noch was dazwischen kommen? Und wenn es klappt mit der neuen Oper, was wird dann mit der Staatsoper an der Dammtorstraße? Weiß man da schon genaueres? Da sprechen wir gleich drüber. Außerdem geht es um eine sehr unruhige Nacht in der Asklepios-Klinik in Barmbek. Da war ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz, weil ein Patient einen Arzt mit dem Messer bedroht hatte. Wie groß ist das Gewaltproblem an Kliniken? Auch darum geht's in dieser Folge. Wir haben Mittwoch, den 26. November. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Ja, welches Stück wird heute gespielt im Rathaus in der hamburgischen Bürgerschaft? Die Götterdämmerung vielleicht? Jedenfalls geht es um die geplante neue Oper in der Hafen City. Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion ist da, der kennt sich aus mit dem Thema und kann mir vielleicht auch mit einem passenden Titel aushelfen für das Thema heute.
Ah, die Meistersänger vielleicht oder wir bleiben bei Wagner. Der Walkürenritt, das ist schon ein ordentlicher Ritt, dieses Thema.
Das glaube ich, das wird bestimmt ein ordentlicher Ritt und da kommen wir jetzt drauf. Die Bürgerschaft wird ja heute wahrscheinlich mit Mehrheit für das Opernprojekt stimmen. Wenn wir den Podcast gleich veröffentlichen, wird die Abstimmung noch längst nicht durch sein, aber es zeichnet sich doch eine deutliche Mehrheit ab. Daniel, warum ist dieser Beschluss denn heute so wichtig für das Opernprojekt?
Naja, sonst geht's einfach nicht weiter, ne? Das Parlament, das muss Ja sagen und die Zustimmung, du hast gesagt, die gilt als sicher. Alle sind dafür, bis auf die linke Bürgerschaftsfraktion. Die hat ja noch eine Expertenanhörung gefordert, die anderen Parteien haben das abgelehnt. Es gibt in der Stadt auch Gegenstimmen, eine Initiative hat heute 10.000 Unterschriften gegen die Oper abgegeben und Anfang der Woche, da haben sich auch noch Wissenschaftler für einen vorläufigen Planungsstopp ausgesprochen. Ihnen geht das Ganze viel zu schnell, hoppladihopp. Aber die Mehrheit in der Bürgerschaft, ja, die Parteien, die steht. Der politische Weg ist nach der Abstimmung heute frei und dann wird es eben konkreter.
Ja, aber apropos hoppladihopp, mit der Abstimmung heute ist die Oper ja noch längst nicht gebaut. So ganz hoppladihopp wird es vielleicht nicht gehen. Was passiert denn überhaupt als nächstes, wenn die Abstimmung heute durch ist?
Es wird erstmal intensiver geplant, vor allem was das Ganze kosten wird. Also ist es ein guter Theaterbau? Also wirklich in die Einzelheiten wird gegangen. Anfangs war ja mal von 340 Millionen Euro die Rede, die Stiftung von Klaus-Michael Kühne investieren will. Die Zahl spielte zuletzt gar keine Rolle mehr. Mein Tipp, das Geld würde gar nicht reichen. Die Stiftung will sich das ganz genau anschauen. Und dann wollen sich Stadt und Stiftung Anfang 2028 in die Augen schauen und dann entscheiden, machen wir es oder nicht. Und erst dann werden die Gebäude, die da jetzt stehen auf dem Barkenhöft, beseitigt, dann wird gebaut und die erste Opernaufführung frühestens 2034.
Dauert also noch eine ganze Weile. Du sagst, man schaut sich wegen der Kosten auch nochmal in die Augen. Kann die Oper daran auch noch scheitern, wenn die Kosten dann zum Beispiel immer weiter explodieren?
Ja, das kann passieren. Ich hatte damals schon, als die Pläne zum ersten Mal vorgestellt wurden im Rathaus, gefragt, ja, wo denn die Schmerzgrenze sei. 1 Milliarde, sagten die dann, würde man nicht zahlen. Also es gibt eine Schmerzgrenze. 2028 wissen wir mehr.
Ja, und um nochmal bei den Kosten nochmal ein bisschen dran zu bleiben, es wird ja auch keine komplett geschenkte Oper. Die Kühne Stiftung zahlt das meiste, aber die Stadt zahlt voraussichtlich 104 Millionen, um das Grundstück bebaubar zu machen und dann nochmal knapp 150 Millionen fürs Gebäude. Trotzdem gilt die Mehrheit heute als sicher. Warum eigentlich? Was denkst du, was hat die Mehrheit am Ende überzeugt, dieses Operprojekt trotzdem zu wagen?
Zwei Dinge. Die Kulturbehörde hat sehr eindringlich klar gemacht, eine Sanierung der alten Oper in der Dammtorstraße würde viel teurer werden. 1 Milliarde, sagt die Behörde. Und da erscheint das Angebot eines Milliardärs, Klaus-Michael Kühne, eines in Anführungszeichen Geschenks, attraktiv. Also besser das Geld von ihm landet in Hamburg als anderswo. Und das Zweite, die Kosten für Hamburg sind gedeckelt. Also diese 250 Millionen, sie soll keine Überraschung geben. Und das ist das Versprechen. Und ich glaube, das hat die Parteien in der Mehrheit überzeugt.
Super, das war jetzt ein super Walkürenritt durch diese Operndebatte. Aber ein Punkt, da müssen wir noch einmal kurz einhaken. Was wird denn dann eigentlich aus dieser Oper an der Dammtorstraße? Die wird ja definitiv nicht abgerissen.
Nein, die ist ein Denkmal, die ist schön. Ich finde sie schön.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und die soll auch ein Kulturort bleiben. Das ist das Versprechen. Die steht unter Denkmalschutz. Man will diesen Bau ja sanieren, aber eben nicht als Oper. Das macht das so teuer, dieses Ding als Opernhaus zu sanieren. Theater und Musicals, die könnten dort spielen. Und es wäre möglicherweise, das ist der Plan, auch eine Ausweichstätte für andere große Theater in Hamburg, die mal saniert werden müssen. Also Schauspielhaus oder Thalia-Theater. Und angeblich gibt es auch schon Interessenten aus dem privaten Bereich, von Theatern, Macherinnen und Machern, die sich schon bei der Kulturbehörde gemeldet haben, ist denn da was frei in der Staatsoper?
Interessant, aber Namen werden da vielleicht schon nicht...
Da halten die sich noch zurück, da sind sie ein bisschen krüsch.
Vielleicht kannst du dir mal eine Folge Eat, Read, Sleep aufnehmen, euren Bücherpodcast.
Zum Beispiel würden wir voll machen, das Ding, haben wir Lust, wäre eine sehr gute Idee, sind wir noch gar nicht drauf gekommen.
Okay, was sich so alles ergibt in einer Podcastaufnahme. Vielen Dank, Daniel. Das war eine ziemlich ungewöhnliche und sehr dramatische und gefährliche Situation vergangene Nacht in der Asklepios-Klinik Barmbek. Ein Patient hat einen Arzt auf der Krebs- und Palliativstation mit einem Messer bedroht. Die Polizei wurde gerufen, mehrere Streifenwagen rasten zur Klinik. Ja, und was dann passiert ist, darüber spreche ich jetzt mit Polizeireporter Ingmar Schmidt, der trägt die Infos zu diesem Vorfall zusammen. Ingmar, also der Notruf aus der Klinik, was ist dann passiert?
Ja, dieser Patient in Barmbek, der befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Der hat eben einen Arzt mit einem Messer bedroht. Der Mediziner konnte sich dann noch entfernen und in Sicherheit bringen. Und dann hat sich dieser 68 Jahre alte Patient im Badezimmer, in dem Patientenzimmer eingeschlossen. In so einer Klinik sind natürlich viele Menschen, die da auch ungesichert in ihren Betten liegen. Da kamen erst Streifenwagen, dann wurde aber auch kurz danach das SEK dazugeholt, also ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und einer Polizeipsychologin. Der gelang es dann, mit diesem Mann zu sprechen, quasi durch die Badezimmertür, und die hat ihn dann davon überzeugt, doch herauszukommen. Und dann ist er dort von den Beamten überwältigt worden. Es ist auch niemand verletzt worden. Also insofern ist das nochmal gut gegangen.
Ja, Gott sei Dank. Und der Patient, wo ist der jetzt? Ist der weiterhin in der Klinik?
Genau, der Patient kam dann in eine andere Abteilung, nämlich in eine psychiatrische Abteilung, weil er offenbar eben in diesem Ausnahmezustand ist. Und dort bleibt er jetzt wohl erst einmal.
Ausgerechnet heute wird die Arbeit des Betriebsrats des Klinikbetreibers Asklepios gewürdigt. Der Betriebsrat ist für einen Preis nominiert, für eine Kampagne Hamburg sagt Halt zu Gewalt. Ja, dabei geht es eben um Gewalt gegen Klinikpersonal. Was erleben die denn in ihrem Alltag?
Ja, also was viele Beschäftigte in Krankenhäusern so erleben, das geht so von Beschimpfungen, Beleidigungen, da werfen aufgebrachte Patienten auch schon mal mit Gegenständen nach den Pflegern. Und es gab vor 3 Jahren auch schon den Fall, dass ein Pfleger von Angehörigen eines Patienten regelrecht zusammengeschlagen wurde in Hamburg. Ja, und wie geht man damit um? Sonja Guder vom Konzernbetriebsrat bei Asklepios sagte mir vorhin am Telefon, da ist der Pfleger oder die Krankenschwester normalerweise vielleicht in den Aufenthaltsraum gegangen und hat das bei einer Tasse Kaffee mit den Kollegen besprochen, mehr nicht. Und diese Fälle, die sind auch gar nicht immer regelhaft erfasst worden, weil der Meldeweg relativ kompliziert war, sagt die Betriebsrätin. Und das soll sich in Zukunft jetzt ändern.
Und diese Kampagne, für die der Betriebsrat gewürdigt wird, ist die auch Teil davon?
Genau, diese Kampagne Halt zu Gewalt, die umfasst jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also zunächst einmal gibt es inzwischen eine zentrale Meldestelle für diese Vorfälle. Es gibt Schulungen in den Krankenhäusern zur Deeskalation in Konfliktsituationen. Also was mache ich da eigentlich? Wie rede ich da mit Patienten? Diese Fälle werden auch nachbesprochen. Und es gibt auch einen Panikraum im Krankenhaus. Da kann man sich dann also auch zurückziehen, und den betroffenen Klinikmitarbeitenden wird auch eine psychologische Beratung angeboten. Denn die Betriebsrätin sagt auch, viele Menschen, die dort in Krankenhäusern arbeiten, die sind nach solchen Gewaltvorfällen doch ziemlich stark belastet. Die sind dann vielleicht eine Zeit lang krankgeschrieben. Es kommt aber auch vor, dass die möglicherweise sogar den Beruf wechseln, weil die sich eine Tätigkeit im Krankenhaus als Helfer oder Helferin doch ganz anders vorgestellt haben.
Trotzdem die Frage, was sagt denn Asklepios jetzt eigentlich dazu, dass es ausgerechnet an dem Tag, nachdem es zu so einer dramatischen Situation gekommen ist, heute diese Kampagne vorgestellt wird nochmal?
Ja, also das konnte natürlich niemand vorhersehen, aber das unterstreicht vielleicht dann auch nochmal auf ganz ja, konkrete Weise, wie wichtig sowas ist. Also dieses Projekt Halt zu Gewalt bei Asklepios, das läuft inzwischen jetzt auch seit knapp einem Jahr. Und die Sprecherin vom Konzernbetriebsrat sagte mir vorhin, das wird jetzt auch auf alle Asklepios-Standorte deutschlandweit ausgeweitet. Zu dem Konzern gehören dann noch ein paar andere Kliniken. Also Asklepios hat allein 19.000 Beschäftigte in Hamburg, 68.000 bundesweit. Das ist also wirklich ein sehr großer Arbeitgeber, wo ganz viele Menschen beschäftigt sind. Aber dass jetzt auch so ein großer Arbeitgeber wie Asklepios sich da so engagiert und dieses Projekt umsetzt, das wird jedenfalls vom Betriebsrat doch als sehr wichtiger Schritt angesehen.
Auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das, was vergangene Nacht passiert ist, da in dem Rahmen auch nochmal aufbereitet wird. Vielen Dank, Inge. Hamburg muss schon 2040 klimaneutral werden. Dafür hat sich beim Volksentscheid eine Mehrheit ausgesprochen. Aber wie geht das, ohne dass zum Beispiel die Mieten noch viel krasser steigen und ohne dass es massiv Jobs kostet? Um solche Fragen ging es heute beim Klimagipfel der Gewerkschaft Verdi. Mitglieder der Gewerkschaft können sich mit Experten und Politikerinnen da austauschen. Verdi war ja für ein Jahr beim Klimaentscheid. Und Ole Borgert von Verdi Hamburg hat das heute nochmal so begründet.
Wir treten an für Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen. Und da ist natürlich klar, dass der Klimawandel, die Klimapolitik da elementar für ist. Der alte Satz der Verdi-Jugend, there are no jobs on a dead planet, der ist so ein bisschen handlungsleitend für uns.
Also frei übersetzt, ohne Klimaschutz wird es dann mit dem Wirtschaftsaufschwung erst recht nichts. Aber die Lösungen, wie das genau gehen soll, die gibt es noch nicht und die können natürlich nicht allein von den Gewerkschaften kommen. Auch die Bürgerschaft diskutiert heute noch über das Thema Klimaschutz. Wie es da weitergeht und von wem auch Gegenwind kommt gegen die Position von Verdi, da halten wir euch auch hier im Podcast auf dem Laufenden. Rund 2 Wochen ist es her, dass eine Familie aus Billstedt in Istanbul gestorben ist. Die Familie war dort im Urlaub und die Eltern und die beiden Kinder sind an einer Vergiftung gestorben. Darüber haben wir auch hier im Podcast schon gesprochen. Jetzt sind neue Details aus einem Bericht der Rechtsmedizin in der Türkei bekannt geworden. Demnach ist wohl eine Vergiftung mit dem Gas Phosphin die wahrscheinliche Todesursache. Uwe Lüb in Istanbul recherchiert zu dem Fall. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet ja, im Hotelzimmer der verstorbenen Familie sei dieser Stoff entdeckt worden. Was ist das eigentlich für ein Gift?
Also ausgehen müssen wir erstmal von Aluminiumphosphid. Das ist ein Pestizid, das wird überwiegend in der Landwirtschaft eingesetzt, zur Schädlingsbekämpfung, etwa gegen Nagetiere. Im Zusammenhang dann aber mit Feuchtigkeit, da reicht im Grunde wohl schon ein feuchtes Handtuch, so wie ich das verstehe, entsteht dann dieses Phosphin, ein Gas. Und das kann tödlich wirken. Und dieses Phosphin oder Spuren davon, das ist nun offenbar im Hotelzimmer der Familie nachgewiesen worden. So soll es zumindest im Bericht der Rechtsmedizin stehen. Danach sind nämlich bei den Eltern Anzeichen einer Phosphinvergiftung festgestellt worden. Aber dieser Bericht ist noch nicht endgültig. Die definitive Todesursache ist damit also noch nicht geklärt. Allerdings geht aus dem Bericht nach Medieninformationen der Türkei auch hervor, dass bei den Toten keine Anzeichen auf Lebensmittelgifte festgestellt wurden. Und damit deutet alles hin auf eine Phosphinvergiftung.
Das scheint also sozusagen die heiße Spur zu sein im Moment, der man nachgeht. Und dieses Gift scheint ja ziemlich tückisch zu sein. Und das könnte auch im Zusammenhang mit weiteren Todesfällen stehen in der Türkei. Gibt es eigentlich in der Türkei eine Diskussion jetzt darüber, welche Konsequenzen gezogen werden müssen, um so etwas in Zukunft zu verhindern?
Nicht direkt, aber das Ganze ist schon Thema hier im Land. Zum Beispiel treten im Fernsehen Fachleute auf, die erklären, wie dieses Gift wirkt, wie man es eigentlich einsetzen darf und wozu man es einsetzen kann und wie eben nicht. Und es gibt auch Klagen über Mängel in der Aufsicht, zu wenige Kontrollen zum Beispiel. Das beklagen Politikerinnen, Politiker, auch Journalisten etwa in Kommentaren. Aber die durchschlagenden Änderungen, die nun möglicherweise nötig wären, die sind nicht, zumindest nicht konkret in Sicht. Und es scheint auch kein Bewusstsein übrigens zu entstehen, dass dieser Fall, und das sickert ja immer mehr durch, ähnliche Fälle aus der Vergangenheit, dass das Ganze Touristen verunsichert. Neulich gab es hier eine Pressekonferenz mit dem Tourismusminister der Türkei. Da war das zum Beispiel überhaupt kein Thema, obwohl zu dem Zeitpunkt schon Vermutungen im Raum standen, dass der Tod der Hamburger Familie und mindestens 4 weitere Todesfälle der vergangenen 2 Jahre mit diesem Gift Gift in Verbindung stehen können. Aber wir hören eben schon aus Deutschland von ersten Stornierungen, wobei man noch nicht sagen kann, wie stark sich das wirklich auswirkt auf den Tourismus, also in welcher Größenordnung das stattfindet. Diese Diskussion, die angesprochene, die müsste also tatsächlich verstärkt im Land jetzt stattfinden.
Tut sie aber offenbar bisher nicht. Muss da möglicherweise nochmal kritisch nachgehakt werden?
Naja, im Zweifel schon. Aber wenn wir mal schauen, was passiert jetzt im Einzelnen. Es geht ja alles noch weiter. Wir haben also noch keine endgültige Todesursache. Ich gehe davon aus, dass in den Hotels jetzt natürlich mit besonderer Vorsicht vorgegangen wird bei der möglicherweise notwendigen Schädlingsbekämpfung. Und wir hören ja auch vom Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, dass dieser Fall aufgeklärt werden muss. Das hat er ganz klar gefordert und es ist damit im Grunde genommen ja auch eine Zusage. Stand jetzt aber ermittelt die Staatsanwaltschaft noch.
Nun muss man ja auch das Ergebnis erstmal abwarten, bevor man dann wirklich Konsequenzen ziehen kann. Wie gehen die Ermittlungen jetzt noch weiter?
Na, also man geht offensichtlich im Moment von einer Phosphinvergiftung aus, aber die Ermittlungen sind ja noch nicht abgeschlossen der Staatsanwaltschaft. Und selbst wenn der Bericht der Rechtsmedizin diese Woche öffentlich wird und die Vermutung einer Phosphinvergiftung bestätigt, davon gehen wir auch aus, dass das der Fall sein wird, kann es trotzdem sein, dass die Untersuchungen weitergehen. Zum Beispiel in dem weitere oder neue Gutachten angefordert werden. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, wie lange das jetzt noch wirklich dauert. Das lässt sich im Moment nicht absehen.
Vielen Dank, Uwe Lüb in Istanbul, zu dem Fall der Hamburger Familie, die in Istanbul gestorben ist. Das war's für heute, für diesen Mittwoch. Abonniert diesen Podcast gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Das geht zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und wo immer ihr uns auch hört, lasst uns gerne ein paar Sterne oder eine nette Rezension da. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn ihr mögt, eine frische Folge gibt's dann morgen schon wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.